Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich mir als Gast eingeladen den Daniel Wingen. Er wird vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt sein. Er ist einigermaßen groß im Bitcoin-Space, war schon mal zu Gast bei Mises Momente, betreibt seinen eigenen Podcast. Er ist nebenbei Gründer von der Firma Tightbinder und Vizevorsitzender des Bitcoin-Bundesverbands. Herzlich willkommen, Daniel.
Danke, Panzer. Grüß dich.
Ja, freut mich, dass du da bist. Fangen wir deine Projekte vielleicht ein bisschen vorne an. Tightbinder ist, hast du mir schon im Vorfeld gesagt, quasi deine Hauptfirma. Es geht im Grunde genommen darum, dass ihr Unternehmen mit Bitcoin vertraut macht, richtig?
Ja, was wir im Endeffekt bieten, ist eine Wallet für Unternehmen. Also im Prinzip, du kennst ja auch das Lightning-Netzwerk, du hast ja auch schon drüber gesprochen. Die Nutzung des Lightning-Netzwerks auf Self-Custody-Ebene, also quasi auf Bargeld-Ebene mit Bitcoin, wenn man Bitcoin als Bargeld nutzen möchte, ist für Unternehmen nicht ganz so trivial. Und wir bieten sozusagen eine Lösung für Unternehmen an, um ja mit den allen Anforderungen, die so ein Unternehmen hat, eine Self-Custodial, also eine Cash-Bitcoin-Lightning-Wallet zu betreiben. Was natürlich immer relevanter wird, je mehr Bitcoin-Lightning-Zahlungen Einzug in die Zahlungsabwicklungen halten, sowohl am stationären Point of Sale als auch natürlich im E-Commerce, aber natürlich auch in Supply Chains, Cross-Border, vor allem bei Cross-Border-Payments.
Führ mich doch mal vielleicht so ganz für den Laien auf eine Art und Weise ein, wenn jetzt ein Unternehmen zu dir kommt, egal ob es jetzt größer oder kleiner ist, und die haben grundsätzliches Interesse, ich sag mal, sie haben vielleicht ein bisschen sich über Bitcoin informiert und sie möchten das als Zahlungsmittel grundsätzlich anbieten. Und jetzt rufen sie dich an und sagen, ich möchte das gerne machen, ich weiß aber noch nicht so richtig wie. Was ist für die relevant? Was empfiehlst du denen? Was erzählst du denen so?
Ja, üblicherweise kommen die eher zu uns, wenn sie schon die Entscheidung getroffen haben, Bitcoin-Zahlungen, Lightning-Zahlungen zu akzeptieren. Normalerweise sind das quasi Unternehmer, die sich schon privat mit Bitcoin beschäftigt haben.
Klar.
Dann auch anfangen, Bitcoin in die Bilanz zu legen und sich dann überlegen, so, na Moment mal, wieso kaufe ich die Bitcoin eigentlich? Wieso verdiene ich die nicht einfach? Weil es gibt ja Leute, die wollen oder die müssen auch Bitcoin ausgeben, weil sie auch keine andere Möglichkeit haben, weil sie nur noch Bitcoin haben oder auch Bitcoin verdienen. Also warum gebe ich ihnen nicht die Möglichkeit, wenn sie bei mir ihre Waren und Leistungen einkaufen, gleich mit Bitcoin zu bezahlen, weil das macht ja üblicherweise weniger als 0,5% des Umsatzes aus. Und das ist natürlich eine Summe, die man wunderbar zurücklegen kann und auf die Art und Weise sozusagen als Unternehmen auch, ohne dass man jetzt eine Bank braucht, sich die Bitcoins sozusagen stapeln kann und in der Treasury zurücklegen kann, weil man Bitcoin ja wirklich auch als Bargeld, also ohne Finanzintermediär nutzen kann. Nur die Nutzung als Bargeld für Unternehmen ist halt nicht so trivial. Wir kennen das alle. Es ist simpler, auch für Unternehmen, gerade für Unternehmen, sich mal eben einen Custodial Account zu erstellen, weil dann hast du nicht das Problem, wer handelt die Keys, wer kümmert sich darum, dass die gebackupt sind, wie sorgen wir dafür, dass keine einzelne Person mit den Geldern abhauen kann, wie sorgen wir dafür, dass die Gelder noch zur Verfügung stehen, wenn einer Person irgendwas zutrifft oder irgendwas passiert und sie nicht mehr verfügbar ist. Das sind alles so Themen, die bei einem Unternehmen ein bisschen umfangreicher zu betrachten und zu evaluieren sind, als es jetzt bei einer Privatperson, wo man sich ein bisschen vielleicht Gedanken macht, okay, wie vererbe ich das weiter, falls mir was passiert.
Wenn ich mir, ist das eine eigene Wallet oder verkauft ihr Custodial-Lösungen von bereits?
Nee, wir haben eine eigene Self-Custodial-Lösung. Das ist im Prinzip eine separate Wallet, die in der Cloud läuft. Ne? Also wir deployen sozusagen die Wallet in eine separate Instanz für jeden Kunden. Also jeder Kunde hat bei uns eine separate Cloud-Instanz, die in sich abgeschlossen ist von allen anderen Cloud-Instanzen von anderen Kunden. Somit hat quasi jeder Kunde die volle Kontrolle über seine Schlüssel.
Und wenn ich mir jetzt auf deiner Seite Tightbinder schon die Erfolgserlebnisse ansehen kann, dann sehe ich schon so Firmen wie Siemens. Also ganz klein ist es nicht. Ihr habt schon offensichtliche Erfolgserlebnisse.
Also ich glaube, da verwechselst du die Seiten gerade. Siemens, das Logo, ist definitiv nicht auf der Tightbinder-Seite. Bei Tightbinder haben wir Kunden hauptsächlich aus der Bitcoin-Industrie. Ne? Also wir haben sowas wie zum Beispiel Simple Bitcoin App als Kunden. So Reward-Use-Cases, auch sowas wie Satsback. Das sind quasi Unternehmen, die bei denen du mit entweder zum Beispiel bei Satsback, du kaufst was online, online in einem Online-Store und anstatt, dass du Cashback bekommst, wie du es bei Payback kennst oder bei Swoosh oder wie sie alle heißen, kannst du an der Stelle dir quasi das Cashback in Satz auszahlen lassen. Und die Auszahlung läuft über das Lightning-Netzwerk und dafür nutzen sie im Hintergrund so die Infrastruktur oder zum Beispiel Simple Bitcoin App, wo man Bitcoin lernen kann und dann so einen Test machen kann und für quasi den Fortschritt ein paar Sats verdienen kann oder Rewards, also Sats als Rewards bekommt. Und die kann man sich dann auch über das Lightning-Netzwerk auszahlen. Das sind so die Unternehmen, die momentan unsere Lösung verwenden, aber auch genauso Online-Stores, die einen BTC-Pay-Server verwenden, um die Zahlungsabwicklung zu machen oder sowas wie Coinsnap verwenden, um die Zahlungsabwicklung zu machen. Die brauchen im Hintergrund immer eine Wallet, um die Gelder zu empfangen. Und üblicherweise kann man entweder zu einer Custodial-Wallet gehen, also zu einer Bank. Ja, also man sammelt das dann als Unternehmen wieder in Form von Buchgeld ein. Muss natürlich dann entweder ein illegales Angebot in Europa verwenden, was für Unternehmen immer so ein bisschen kritisch ist, weil eigentlich dürftest du hier Wallet of Satoshi oder Blink-Wallet zum Beispiel gar nicht verwenden. Aus Grund der Gesetzgebung und als Unternehmen, als Privatperson interessiert dich das nicht, als Unternehmen ist es irgendwann kritisch, dann hast du da Limits, dann musst du natürlich da dich irgendwie auch ausweisen und musst es wieder nachvollziehen können. Also eigentlich musst du direkt zu einer in Europa regulierten Bank gehen und dort deine Bitcoins empfangen. Ja? Oder du sagst halt, nein, ich möchte meine Bitcoins als Bargeld empfangen oder meine Satoshis als Bargeld empfangen und dann brauche ich natürlich die notwendige Infrastruktur und den Teil, der ist halt sehr komplex. Das ist ein sehr komplexes Problem, was gelöst werden muss an der Stelle. Und das führt dazu, dass natürlich die Adoption auf der Unternehmensseite Bitcoin, vor allem Bitcoin Lightning in Cash-Form, in Bargeldform zu akzeptieren und zu agieren sozusagen im täglichen Business. Das macht es unglaublich schwierig und wahnsinnig teuer, wenn du keine vernünftige Lösung hast, die als fully managed Lösung, also als voll verwaltete Lösung sozusagen nur noch als Service konsumiert werden kann vom Unternehmen. Weil wenn wir das haben, dann sorgen wir dafür, dass der Zugang zum Lightning-Netzwerk auch für Unternehmen sehr einfach ist. Und ich meine, in den USA, unsere Wettbewerber, sowas wie Lightspark und Voltage, die zeigen, dass halt dort ein Riesenbedarf ist und dass es immer weiter wächst. Also auch Coinbase baut sich nicht die eigene Lightning-Infrastruktur, sondern die kaufen das ein bei Lightspark. Und genau, so ist unsere Lösung halt sowohl für Unternehmen, aber auch für Custodians, die ihren Kunden Zugang zum Lightning-Netzwerk ermöglichen wollen.
Jetzt hast du mehrere Punkte angesprochen. Die Legalität, auf die will ich gleich zu sprechen kommen. Das wird auch für mich im Sinne von Bitcoin-Bundesverband eines der wichtigsten Themen, weswegen ich so gern mit dir sprechen wollte. Aber vielleicht stelle ich das nochmal ganz kurz zurück. Für vor allem Leute, die vielleicht nicht allzu tief im Thema sind, klingt das im Allgemeinen vielleicht erstmal kompliziert. Aber im Grunde genommen ist ja eine der Hauptpunkte für Bitcoin, dass es viel einfacher ist, als mit einer Bank zu kommunizieren. Im Grunde genommen will man ja eine Lösung haben, die alles im Hintergrund nicht. Also wenn du Techniker bist, ist das alles möglicherweise komplex. Aber alles soll ja mehr oder weniger automatisch auf eine Art und Weise laufen, dass man sich nicht mehr so viel Gedanken darüber machen muss. Genau. Und man will nicht mehr Bankfeiertage und Schließungen haben, sondern man will halt selbst die volle Kontrolle darüber haben. Das ist ja eigentlich die Lösung an der Sache. Wenn ich ein Bankkonto eröffne, da kommt ein Prozess, der kostet mich mehrere Tage und da schicken die mir irgendwelche Papiere und ich muss da Sachen freikratzen und das ist nur als Privatperson, als Kunde, als Unternehmen ist das wahrscheinlich noch komplizierter. Aber man will ja diesen ganzen Prozess eigentlich in einer Form einen externen Dienstleister gar nicht mehr so direkt angewiesen ist, sondern dass das viel direkter implementiert ist, oder?
Ja, jetzt kommt es halt drauf an. Ich meine, jetzt da spielen verschiedene Aspekte rein. Also ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Philosophie des Unternehmers an, also desjenigen, der die Entscheidung trifft. Möchte ich tatsächlich das in Form von Bargeld halten? Also habe ich ein Problem mit Banken? Habe ich vielleicht auch sogar schon negative Erfahrungen mit Banken gesammelt? Haben die schon mal ein Konto gefändet? Ja, haben die schon mal irgendwie zu Unrecht irgendwie was gemacht mit meinem Konto? Ich kenne einige Unternehmer, denen das passiert ist. Und die sagen, ich konnte halt erstmal meine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Das sind zum Beispiel so Erfahrungen, die dazu führen können, dass ein Unternehmer sagt, ich möchte es in Bargeld halten. Aber grundsätzlich muss man sagen, eine Bank ist immer einfacher zu nutzen. Ganz klar, es ist immer einfacher zu nutzen. Eine Custodial-Lösung mit Bitcoin ist immer einfacher zu nutzen, obwohl sowohl On-Chain als auch mit Lightning. Ja, für den für denjenigen, der sich mit Self-Custody auseinandersetzt, sind die Kosten relativ hoch. Du hast zum einen einen hohen Aufwand, dich damit auseinanderzusetzen, wie das Ganze funktioniert, um es wirklich zu verstehen, um keine Fehler machen zu können, also Fehler zu machen in dem Prozess. Und das Risiko, was dann noch hinzukommt, nämlich deine Gelder zu verlieren, wenn du Fehler machst, das ist eine unglaubliche Verantwortung, für die die meisten gar nicht bereit sind. Die sagen, die möchte ich gar nicht tragen, das möchte ich lieber abgeben, die Verantwortung. Und wenn was passiert, dann möchte ich jemanden haben, auf den ich zugreifen kann, der mir helfen kann sozusagen. Mhm. Und bei Unternehmen ist es nochmal eine ganz andere Fragestellung, weil du brauchst natürlich Leute, die sich darum kümmern. Und bei drum kümmern spielen zwei Aspekte rein. Zum einen hast du den Aspekt, dass dort Ressourcen gebunden sind. Das heißt, du hast Kosten, die einfach entstehen, wenn du dort Ressourcen bindest, um so eine Infrastruktur aufrechtzuerhalten und am Laufen zu halten. Und zum anderen hast du natürlich ein Sicherheitsrisiko wieder an der Stelle. Was passiert mit den Geldern? Wer hat Zugriff zu den Geldern? Unter welchen Umständen hat jemand Zugriffe zu den Geldern? Da muss man sich halt sehr viel Gedanken machen, um da auch sicherzustellen, dass Business Continuity gewährleistet ist. Also es ist für Unternehmen tatsächlich nicht ganz so trivial, Self-Custody, also Bitcoin in Form von Cash entgegenzunehmen. Deswegen gibt es auch so viele Service-Provider, die quasi Custodial-Lösungen für Custodians anbieten. Also quasi Full-Service-Custodial-Software-Lösungen, die Custodians angeboten werden, damit die ihre Aufgabe als Custodian für ihre Kunden erfüllen können. Weil so eine Custodial-Software-Lösung selbst zu bauen, ist eine unglaublich komplexe Angelegenheit.
Mhm. Ich will dir nicht sagen, wie du als Vertriebler zu arbeiten hast, aber für mich klang das jetzt erstmal sogar noch komplizierter als das Ganze im Grunde, einfach an eine Bank outzusourcen, oder liege ich hier verkehrt?
Ja, ist richtig, genau. Es ist komplizierter als an Bank outzusourcen. Das ist auch genau das Problem, weswegen wir eigentlich momentan bei fast allen Unternehmungen, allen Zahlungsempfängern eigentlich sehen, dass die Custodial-Lösungen verwenden. Ne? Also wenn du irgendjemanden siehst, der eine solide Zahlungsabwicklung über Bitcoin braucht und das für sein Business braucht, der nutzt fast immer Custodial-Lösungen, weil du halt Self-Custody ist zum einen mit dem geringen Aufwand nicht hinbekommst und dann halt nicht die Zuverlässigkeit auch hinbekommst. Und das ist vor allem im Lightning-Netzwerk. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Genau deswegen entstehen ja solche Lösungen wie Lightspark, Voltage und jetzt auch Tidebinder hier in Europa. Damit genau der Zugang zum Lightning-Netzwerk und zur Bitcoin für Unternehmen so viel einfacher und vor allem kostengünstiger ist, dass es wirklich auch funktioniert und machbar ist für Unternehmen. Im Endeffekt, was wir ja machen, ist nichts anderes als die ganze Komplexität wegabstrahieren, sodass am Ende nur noch eine simple API übrig bleibt, wo sie alle ihre Systeme mit connecten können.
Ja, also klingt auch nach dem, also ich bin jetzt kein Unternehmen, sondern ein Privatmann und versuche natürlich einfach, für mich ist es alles eine Form von Anwenderfreundlichkeit. Wenn etwas nicht irgendwie mit zwei Knöpfen funktioniert, dann ist es kompliziert.
Da können wir gleich über das Privatthema Lightning-Netzwerk, sei deine eigene Bank im Lightning-Netzwerk sprechen. Ich habe ja jetzt hier jahrelang Raspberries genutzt, um da mein Node drauf laufen zu lassen. Mhm. Die habe ich jetzt alle runtergefahren, alle Channels geclosed, alles quasi platt gemacht und die werde ich jetzt verkaufen, weil es funktioniert nicht zuverlässig. Ja? Es ist diesmal wieder down, dann muss ich ein Upgrade machen, dann ist da wieder ein Channel ausgefallen, dann wurde ein Force Close hier gemacht. Es ist halt einfach ein Riesenthema, es ist irgendwie stabil, einigermaßen stabil mit einer vernünftigen, zuverlässigen Zahlungsabwicklung von zu Hause über Tor hinzubekommen, es ist Blödsinn, es funktioniert nicht. Und jetzt, was ich jetzt mache, und ich glaube, da geht der Trend auch hin, das ist wahrscheinlich bei Lightning, wird sich das auch als Standard entwickeln. Ich habe meinen Node jetzt in der Cloud, bei Albi Hub, ziemlich coole eigentlich Lösungen, oder Node-Hosting-Lösung. Man kann es auch selbst bei sich hosten, man kann es auch theoretisch wieder auf einem Raspberry installieren, Albi Hub. Aber da habe ich eine wirklich benutzerfreundliche Oberfläche, sehr schlank, sehr einfach, wo ich entweder mir Liquidität kaufen kann, direkt bei einem LSP, also Liquidität Service Provider, oder ich öffne meine eigenen Kanäle, so wie ich das möchte. Und da habe ich jetzt vor ein paar Wochen meinen Umzug gemacht und es funktioniert einwandfrei. Jeden Tag kommen die Value-for-Value-Podcast-Zahlungen zuverlässig rein. Gestern war ich in einer Bar, habe wieder meine Bier mit Lightning bezahlt, über Opago, hat einwandfrei, wirklich innerhalb von Millisekunden funktioniert. Also das ist, glaube ich, eine Lösung, so den privaten Node oder die quasi den Family Lightning Node, weil mein Sohn hat natürlich sein Konto da drauf und auch meine Mom und so weiter. Das wird sich wahrscheinlich auch in die Cloud verlagern, weil für 10 Euro im Monat habe ich da jetzt einen vollwertigen Node, der super gut connected ist, wo die Zahlungen einwandfrei und reibungslos funktionieren, wo ich mich nicht um Updates kümmern muss, wo ich mich nicht um Backups kümmern muss, wo ich mich nicht drum kümmern muss, wo es einfach für mich gemacht wird. Dafür zahle ich 10 Euro im Monat und die Sache ist erledigt. Und ich glaube, da geht die Zukunft hin, weil das ist dann eine User-Nutzerfreundlichkeit, wo du jetzt auch gerade angesprochen hast, die dann auch wiederum tragbar ist für die breite Masse, um wirklich Bitcoin übers Lightning-Netzwerk in Form von Bargeld zu verwenden. Und ich glaube aber auch nicht, dass zum Beispiel jeder jetzt seinen Node in der Cloud braucht und da 3-4 Kanäle aufmachen muss. Aber so Familien-Nodes oder sowas, das würde zum Beispiel Sinn machen.
Ja, das ist ein... Für viele Leute ist, ich meine, ich bin schon kein Softwareentwickler und ich kann dir gerade so folgen, aber mit vielen Leuten, mit denen ich mit Bitcoin irgendwie anfange und denen Dinge erkläre, für die ist das ja schon die totale Überforderung. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe einfach auch gegen Anfang einmal meine Raspi Blitz gekauft, damit ich eine Note hatte, weil ich gesagt habe, ich empfehle das und dann sollte ich auch praktizieren, was ich predige und schon nach einiger Zeit festgestellt, wie du gesagt hast, da musst du
Arbeit reinstecken und irgendwann hat man
sich damit beschäftigen und ich habe es halt nicht wirklich gebraucht und natürlich kriege ich dann umgekehrt von den Bitcoinern, die sehr tief im Game stecken, dann gesagt und so, ja, aber du benutzt eine Wallet of Satoshi immer in deinen Videos als QR-Code. Ich sag mir auch so, ja, weil das halt jeder sofort versteht und ich hatte damit einfach noch nie Probleme. Klar, das ist Custodial-Lösung, aber trotzdem.
Genau, aber jetzt überleg dir mal, Albi Hub, erstellst du dir da quasi einen neuen Node, machst 1-2 Kanäle auf, machst einen Swap-Out, dass du auch ein bisschen Inbound-Kapazität hast. Das sind 2-3 Schritte, super easy. Oder du kaufst dir einfach einen Kanal da, ist ja auch easy. Kostet irgendwie 5 Euro oder sowas, dann hast du halt eine 500.000 Satoshi Liquidität, Inbound-Liquidität und kannst sofort anfangen, Spenden zu empfangen, Safe-Custody und zahlst 10 Euro im Monat. Und wenn du es dann mit dem Albi-Center connectest, was sie auch dann direkt per Knopfdruck ermöglichen, dann kriegst du auch noch direkt deine Lightning-Adresse und deine Spenden-URL und kannst das überall posten, aber empfängst dann wirklich Safe-Custody auf deinem eigenen Node. Und das ist, glaube ich, eine Usability, wo wir jetzt, ich meine, das ist immer noch nicht perfekt, ganz klar, das ist nicht für den 0815 Bürger geeignet, aber wir kommen hier jetzt in eine Richtung, wo jetzt auch jemand, der jetzt nicht technisch ist, der sich nicht mit Linux auskennt, auch so eine Sache bedienen kann und sich keine Sorgen machen muss, wenn irgendwas damit passiert und quasi Backups und alles ausgelagert hat. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Richtung, die es gehen muss. Und wenn wir da noch weiter voranschreiten, ne, im Idealfall stelle ich mir vor, du kriegst irgendwann einfach nur noch eine Box nach Hause geschickt, wo du deine Keys drauf halten kannst und wo der Signer drauf ist. Und alle anderen Services sind in der Cloud, die Box connectet sich automatisch und du bist komplett selbst souverän. Als wirklich einfacher, also simpler, einfacher 0815-Nutzer sozusagen im Lightning-Netzwerk drin mit deiner eigenen Bank zu Hause. Bank in a Box direkt neben deinem Router, das wäre schon eine ziemlich geile Angelegenheit. Aber dann halt ohne die ganze Infrastruktur, die halt so ein Raspi auch gar nicht halten kann, und ohne jetzt irgendwie sich hinter Tor verstecken zu müssen und so weiter, sondern tatsächlich dann alles zuverlässig im ClearNet, in der Cloud, das ist, glaube ich, die Lösung. Und nur noch der Signer dann bei jemandem privat zu Hause.
Ich genieße es immer, mit Technikern zu sprechen, da lerne ich viel, viel mehr.
Aber ich bin ja kein Techniker.
Ja, aber du verstehst auf jeden Fall mehr von der Technik als ich.
Ich rede den ganzen Tag mit Entwicklern, deswegen.
Ja, lass es mich auf eine Ebene runterbrechen, die ich verstehe. Wenn ich versuche meistens den Fortschritt, die technische Entwicklung von Bitcoin und so weiter gerne mit dem Auto zu vergleichen. Das macht das für viele Leute verständlich. Ja. Ich sage immer so, der Unterschied zwischen Fiat-Geld mit Banktransfer und Gold und Geldschein ist so ein bisschen wie das Pferd, während Bitcoin wie das Auto ist, mit der Form der Digitalisierung, die wir jetzt im Grunde genommen anstreben. Und dann versuche ich den Leuten, die technisch das verstehen wollen, aber nicht durchsteigen, zu erklären, ich habe einen Führerschein, ich kann Auto fahren, aber ich verstehe nicht, was unter der Motorhaube eigentlich passiert. Und ich muss das auch nicht. Ich kann trotzdem Auto fahren. Und das ist etwas, das begreifen die Leute meistens relativ intuitiv. Aber wenn ich mir die technische Entwicklung jetzt, wenn ich dir jetzt zuhöre, dann klingt das für mich so ein bisschen wie, wir sind, was Bitcoin-Entwicklung angeht, noch so ein bisschen bei einem Zeitalter, wo das Auto aus einem Holzrad besteht
und mit der Kurbel Genau,
richtig. Und in jeder zweiten Straße stecken bleibt. Also
beschreib's ganz
gut, um das vielleicht ein bisschen präziser zu machen. Was würdest du sagen, wie früh sind wir noch in der Entwicklung? Weil man hört das häufig aus der Bitcoin-Richtung von wegen, wir sind noch so früh im Adaptionsprozess. Und auf der anderen Seite gucken Leute nur den Kurs an und denken sich so, oh, das ist ja schon gewaltig gestiegen. Mhm. Und die Bitcoiner, die tiefer im Game sind, sagen einem, das ist wahnsinnig unterbewertet mit, was sind wir jetzt, 60.000 Euro für einen Bitcoin oder so. Also ich habe da auch immer nur so eine sehr nebulöse Vorstellung davon, wie es gerade aussieht.
Ich glaube, da kommen wir jetzt ein bisschen so in die geldtheoretische Schiene.
Ja, rein. Das kann ich halt besser.
Ja, genau, das kann ich auch. lass uns das gerne machen. Ich meine, das ist im Endeffekt, ich glaube, was wir gerade sehen, weswegen auch so die Nutzung als für Bitcoin als Zahlungsmittel noch nicht so weit verbreitet ist und die technischen und auch vielleicht die Nachfrage für die technologischen Lösungen sich noch in Grenzen hält, liegt einfach daran, dass Bitcoin hauptsächlich aktuell als Wertspeicher verwendet wird und das natürlich als Wertspeicher über einen längeren Zeitraum.
Ja.
Und da kommen wir gleich nochmal zum anderen Thema, aber grundsätzlich glaube ich, dass die Wertspeicherfunktion erstmal aktuell relevanter ist, nicht nur, weil die technischen Lösungen noch nicht gegeben sind, um es vernünftig als Zahlungsmittel zu verwenden oder einfach als Zahlungsmittel zu verwenden sozusagen. Mhm. Das ist, glaube ich, eher eine Folge dessen, dass die Nachfrage dafür noch nicht so hoch ist. Ich glaube, es liegt halt eher daran, dass die Volatilität von Bitcoin dazu führt, dass es sich einfach noch nicht so gut als kurzfristiges Zahlungsmittel für eine Business Operation funktioniert, weil du halt einfach ein viel zu großes Risiko hast durch die Volatilität. Und das ist auch absolut verständlich. Das heißt, du kannst in deine Businessprozesse das nur mit einem guten Risikomanagement und natürlich mit einer Langzeitstrategie implementieren. Und deswegen wird es für die meisten Unternehmen, das sehen wir ja auch gerade, und auch für die meisten Privatpersonen aktuell hauptsächlich als langfristiger Wertspeicher dienen. Und erst dann nach und nach, je geringer die Volatilität wird, und das sehen wir ja auch gerade, je geringer die Volatilität ist, desto mehr steigt die Nachfrage, auch Bitcoin als Zahlungsmittel zu verwenden. Und natürlich, je mehr Leute in Bitcoin sparen und auch nur noch in Bitcoin sparen und in Bitcoin verdienen, desto mehr Leute müssen ihre Bitcoin auch ausgeben. Das heißt, da entsteht natürlich automatisch auch eine Nachfrage nach der Zahlungsabwicklung dann für Bitcoin. Und ich glaube, die hinkt noch ein bisschen hinterher im Vergleich zu den technischen Lösungen für die Verwahrung, ja, also für die einfache Verwahrung und den, sagen wir mal, nicht so frequenten Transfer von Bitcoin. Weil, und das ist jetzt der Punkt, weil eigentlich ist ja Store of Value auch nur eine Interfunktion von Medium of Exchange. Ne? Das heißt also, das Zahlungsmittel ist es ja, ohne dass es ein Zahlungsmittel ist, kann es kein Wertspeicher sein. Also du musst es immer übertragen können als Zahlungsmittel. Ne? Und von daher ist ja eigentlich im Wertspeicher auch nur eine verzögerte Funktion, also verzögerte Zahlungsmittelfunktion sozusagen.
Also ich will hoffen, dass jeder Zuschauer diesen Punkt schon in irgendeiner Art und Weise verstanden hat. Also Wertspeicher zu sein, bringt dir nichts, wenn du gar nichts damit machen kannst. Aber das halte ich nicht mal mehr für ein Argument, dass man auch viel ausführen muss.
Naja, weil halt manche sagen, ja, es ist halt kein Medium of Exchange bisher. Nee, es ist eigentlich schon, nur halt, dass diese Funktion Medium of Exchange so ein bisschen im Hintergrund steht, weil mehr so halt dieser langfristige Medium of Exchange momentan im Vordergrund steht.
Ja, also ich meine, ist es ja definitiv. Ich kann immer noch hingehen und auch ich kann auch immer noch einen Kaffee mit einer On-Chain-Transaktion zahlen. Das mag jetzt zwar seine 10 Minuten dauern und es ist eigentlich total ungeeignet, weswegen man Lightning dran knüpft, aber es funktioniert vom Prinzip her schon immer noch. Lass uns vielleicht ein bisschen. Ja, natürlich nicht.
Warum willst du auch deine Transaktionen mit dem Coffee-Laden irgendwie für immer und ewig in eine Datenbank eintragen? Das macht doch keinen Sinn.
Ja, ich sag mal, ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, der seit 2012, meine ich, ausschließlich von Kryptowährungen lebt. Also der hat Fiat-Geld komplett abgeschworen. Und das fand ich schon relativ interessant. Mit ihm musste ich dann halt am Ende des Tages darüber diskutieren, dass er noch ein Fan von Dash ist, also einer anderen Kryptowährung, was halt, wie du schon angesprochen hast, an der Volatilität liegt. Und zwei Drittel unseres Gesprächs ging darüber, dass ich aber ein Bitcoin-Maxi bin und er wollte, hat er alles nicht so richtig gesehen, aber er kommt damit parat und er kommt halt aus einer realen Situation, in der er gesagt hat, er ist aus Mexiko und er hat die Hyperinflation mitbekommen. Und das ist für ihn eine Form, der, das ist, Store of Value ist für ihn nicht die Hauptfunktion. Und das kann ich nachvollziehen. Das ist ja eine vollkommen andere Frage in diesem Sinne.
Ja, ja, genau.
Lass uns ein bisschen über die Adaption sprechen. Und dabei ist natürlich relevant, was die Gesetzeshüter, unsere ach so geliebten Gesetzeshüter, uns also so an Hürden in den Weg schmeißen. Und da bist du im Augenblick aktiv beim Bitcoin-Bundesverband. Nicht zu verwechseln mit Bitcoin im Bundestag, was eine Aktion von Johanna Kotar ist, die dort quasi Vorträge hostet, damit sich sämtliche Parteien darüber ein bisschen informieren können. Ja. Die machen auch
sicherlich... Auch nicht zu verwechseln mit Bundesverband Bitcoin. Den gibt's nämlich auch noch.
Okay, das ist nur ein Tausch der beiden Wörter.
Also, quasi, genau, ja.
Okay, dann klär mich ganz von Anfang an auf. Also worum geht's?
Genau, eigentlich? Also genau, bei Bitcoin im Bundestag, das ist eine Veranstaltung, wie du schon gesagt hast, von der Bundestagsabgeordneten, der Johanna Kutter, mit dem Ziel, eine Parlamentariergruppe zu etablieren und da mit dem Bitcoin im Bundestag Veranstaltung erstmal zu schauen, was können wir denn hier eigentlich an Bitcoin-Bildung und an Bitcoin-Community in den Bundestagsfraktionen der Parteien aktivieren. Und dafür wurden ja verschiedene Redner eingeladen. Beim Bitcoin-Bundesverband geht es um was ganz anderes. Da geht es in erster Linie darum, Unternehmerinteressen zu vertreten. Also es ist im Prinzip ein Unternehmerinteressensverband, der in erster Linie dafür sorgen soll, die Gesetzgebungen so zu beeinflussen, dass zum einen rechtzeitig sichergestellt wird, dass falls Gesetzgebungen sich auf den Weg machen, die in irgendeiner Art und Weise kritisch für die Unternehmen sind, dass diese informiert und reagieren können, also informiert werden und reagieren können über den Verband. Und zum anderen soll natürlich auch aktiv Einfluss auf bereits bestehende Gesetze getätigt werden, um diese zu beeinflussen, zu verändern, anzupassen. Aber es gibt zum Beispiel auch so Themen, also gerade entsteht zum Beispiel eine Arbeitsgruppe und dann wahrscheinlich auch ein Ausschuss rund um das Thema ESG, weil zum Beispiel es eine Gesetzesvorgabe durch Mika gibt, dass jede Kryptowährung ESG geratet werden muss und dass jeder Exchange da quasi Angaben zu machen muss, wie sein ESG-Rating aussieht, basierend auf der Anzahl der Coins, die er listet und zum Trading anbietet und sowas alles. Und da wollen wir natürlich vorgreifen mit einer ESG-Bewertung von Bitcoin, bevor da quasi von einer anderen Instanz ein Vorschlag gemacht wird, weil momentan gibt es natürlich auch noch keine Vorgaben darüber, wie überhaupt das Bitcoin-ESG-Rating zu bewerten ist, ne? Und wie man das überhaupt aufsetzt. Da muss halt erstmal ein Standard geschaffen werden. Und unsere Hoffnung ist, dass wir diesen Standard natürlich mitgestalten können, weil die Hoffnung der Arbeitsgruppe ist es, diesen Standard mitzugestalten. Oder zum Beispiel auch vermögenswirksame Leistungen. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Da gibt es dann auch schon eine Expertengruppe, die einen Ausschuss bilden möchte, um Bitcoin in die vermögenswirksamen Leistungen irgendwie steuergeltend mit einzubringen. Das geht es dann darum, dass man quasi dann auch, wenn man eine Arbeitgeberrente hat, dass man dort quasi auch Bitcoin beimischen kann oder sowas, wenn ich es richtig verstanden habe. Da entsteht gerade eine Arbeitsgruppe, um da einen Vorschlag für eine Gesetzesänderung zu machen, um das zu ermöglichen. Genau, also das sind so ein paar Beispiele, was da passiert, aber grundsätzlich ist immer das Ziel, in irgendeiner Art und Weise sicherzustellen, dass entweder die Gesetze, die kommen, dass da, wenn da etwas Kritisches bei ist, dem entgegengewirkt werden kann und dass quasi die Gesetze, die schon installiert sind und problematisch sind für eine Bitcoin-Adoption, dass dort quasi Änderungen herbeigeführt werden. Und das ist natürlich vor allem für mich als Unternehmer interessant, weil ich baue ein Bitcoin-Unternehmen auf, das heißt, jegliche Hürde, die der Bitcoin-Adoption im Wege ist durch gesetzliche Regelungen, die möchte ich natürlich als Unternehmer möglichst aus dem Weg schaffen. Das kann ich nicht alleine machen. Da muss ich mich mit allen anderen Unternehmern zusammentun. Und deswegen haben wir dann quasi jetzt mit knapp 50 Unternehmern und noch so 30 Privatpersonen diesen Bitcoin-Bundesverband gegründet.
Ich will gleich aufs ESG-Thema zu sprechen kommen, weil das finde ich richtig spannend. Aber lass mich vielleicht vorher ein bisschen mit dem Argument aufräumen, das jetzt gerade aus meiner spezifischen Bubble dann häufig so vorgebracht wird. Ich bin im Prinzip auf der Linie, ich finde, dass das existiert, eine gute Sache. Ja, ich mag Politiker nicht und ich denke, dass sie uns haufenweise schlechte Gesetze einbringen und dass jede Regulierung, die sie erlassen, eine schlechte Regulierung ist. Und vielleicht, da bist du wahrscheinlich nicht so weit von entfernt. Der Punkt ist aber am Ende des Tages, die machen das. Und ob sie es machen, indem jemand dabei ist, der sie vielleicht in eine weniger regulative Richtung drückt oder ob sie es ohne irgendein Zutun machen, Das sind im Endeffekt die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Und dann ist wahrscheinlich die bessere Alternative, dass jemand mit einem kleinen bisschen Sachverstand dahinter sitzt und sagt, weiß ich nicht, wie die so drauf sind. Vielleicht haben sie von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung. Vielleicht suchen sie sich aber auch tatsächlich irgendjemanden raus, der keine Ahnung, ich hab oft im Hinterkopf, Friedrich Merz war bei BlackRock und BlackRock kauft jetzt Bitcoin und da kann nichts Gutes mehr rauskommen.
Ja, kann einfach nicht.
Also, wie gesagt, das wäre mein Argument, aber ich nehme an, da gehst du wahrscheinlich stark mit, ne?
Nee, klar, natürlich. Also ich sehe es ein bisschen so, natürlich würde ich auch ganz gerne eine andere Form von Staat sehen. Also ich sehe jetzt schon den Staat als relevantes Werkzeug für unser gesellschaftliches Miteinander, aber nicht in der Form, wie er gerade existiert, weil ganz klar, gerade momentan wütet der Staat wie ein Krebsgeschwür und in der Form. Und ich glaube auch nicht, dass die Politiker das großartig böse meinen. Viele wissen auch gar nicht, was sie da machen. Die folgen einfach den Anreizen, die existieren und laufen blind durchs Leben und wissen auch gar nicht, was sie da machen. Vielleicht wachen sie mal zwischendurch auf und denken sich, ja, vielleicht nicht so eine gute, ich muss mich aber um mich kümmern, um meine Familie, ich mache weiter so, ja. Und dann gibt es aber auch Bitcoiner darunter, ja, und das darfst du nicht unterschätzen. Bitcoiner sind in allen gesellschaftlichen Bereichen aktiv. Es gibt auch Bitcoiner in der Politik, es gibt auch Bitcoiner, die Politiker sind, ja, und das ist auch okay. Und ich finde das auch nicht verwerflich, dass ein Bitcoiner sich entscheidet, irgendwie Politiker zu sein oder Polizist und
Polizist
zu bleiben und so. Nee, im Gegenteil, weil du kannst ja auch dann aufwachen und sagen, okay, ich kann jetzt entweder sagen, ich ignoriere den ganzen Kram und hau aus Deutschland ab und verabschiede mich aus der Politik, oder du sagst halt, nee, jetzt ich fange das von innen an aufzukrempeln. Und von innen an aufzukrempeln heißt ja nicht, dass du da irgendwie als One-Man-Show gegen den Mainstream ankämpfen muss, sondern von innen aufzukrempeln. Und das ist, glaube ich, das, was ich jetzt auch mir auf die Kappe geschrieben habe und voranbringen möchte in erster Linie, ist, dass dort auch Communities in den Parteien entstehen, Bitcoin-Communities in den Parteien entstehen. Mhm. Weil so bringen wir Bitcoin wirklich voran durch Bottom-up-Bewegungen. Ja? Es muss in allen Bereichen Bottom-up-Bewegungen entstehen. Ja? Wir haben es gesehen, wie es mit 21 funktioniert auf der privaten Ebene. Und diese Bottom-up-Bewegungen, die braucht es auf der professionellen Ebene. Ich mache das Community-Building mit Bitcoin-Unternehmern. Ich mache das Community-Building mit Bitcoinern in Corporates, so dass quasi in Corporates Bitcoin-Communities entstehen. Also auch ein Hinweis hier an die Bitcoiner, die gerade zuhören. Schaut mal in eurem, wenn ihr in einem Corporate arbeitet, schaut in eurem Teams oder im Slack oder eurem internen Chat-Tool oder was ihr auch immer für Tools habt im Intranet, mal nach Bitcoin-Gruppen nach. Ja, es gibt tatsächlich unglaublich viele Bitcoin-Gruppen und immer mehr in den verschiedenen Konzernen, wo sich Communities zusammentun und wachsen und teilweise richtig groß. Also in den ersten Konzernen finden jetzt hier, so in deutschen Konzernen, hier finden tatsächlich interne Bitcoin-Konferenzen statt. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, in welchen, aber es gibt tatsächlich da schon mehrere, wo interne Bitcoin-Konferenzen, Pleb-Lunches, Pleb-Calls, verschiedene Initiativen, wo tatsächlich auch Research-Budget schon allokiert wurden und so weiter, vor allem durch Community-Building entstanden sind. Und ich bin mir sicher, das passiert auf der politischen Ebene genauso, ne? So wie halt auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene Bitcoin bottom-up wachsen muss. Und wir haben es gesehen, auf Staatsebene einfach in El Salvador top-down, das funktioniert nicht. Ja? Es muss bottom-up wachsen. Und wir sehen hier in Deutschland, wie Bitcoin gerade richtig gut bottom-up wächst. Ja? Aber es braucht es auch auf professioneller Ebene. Im Unternehmen, wenn du eine top-down Adoption machst und die Mitarbeiter nicht abholst vorher, dann funktioniert das nicht. Wenn du aber vorher quasi eine Bottom-up-Bewegung in einem Konzern hast, die immer größer wird und immer mehr Rückenwind bekommt und immer mehr Rückhalt bekommt sozusagen, dann wächst quasi Bitcoin in das Unternehmen rein, in den Konzern rein oder auch in die Partei rein, ja, und in die Politik rein und sorgt auch dafür, dass das wissen wir alle, Bitcoin sorgt dafür, dass du die Dinge mehr hinterfragst und dass du quasi ein libertäreres Bild auf die Welt bekommst automatisch, weil Bitcoin sozusagen viele der Aufgaben, die Kollektive momentan übernehmen, überflüssig macht an der Stelle und abnimmt sozusagen durch ein dezentrales Konstrukt. Und ich glaube, das ist eine unglaublich wichtige Aufgabe, die wir nicht unterschätzen dürfen, nur die muss halt von unten kommen. Die muss halt über ganz viele verschiedene Communities entstehen. Deswegen jeder von uns, der irgendwie Interesse daran hat, Bitcoin voranzubringen, sollte ein Community-Builder sein. Und ich will halt einfach nur mit dem Verband und mit dem 21-Focus-Community und mit Value of Bitcoin so eine Vernetzungsplattform bieten, dass die Politiker sich parteiübergreifend vernetzen können, dass die Corporate Flaps sich corporate-übergreifend, also unternehmensübergreifend vernetzen können und natürlich auch die Bitcoin-Unternehmer, dass die sich untereinander vernetzen können sozusagen. Weil dann entstehen Communities, dann entsteht Macht. Dann entsteht vor allem halt auch gemeinschaftliche Power, gemeinschaftliche Macht, mit der man was bewegen kann.
Um das vielleicht an einem Beispiel greifbarer zu machen. Es ist jetzt zwar von mir aus komplett ausgedacht, aber das ist so ungefähr ein bisschen das, wie ich es mir vorstellen könnte. Es ist halt, wenn wir die Grünen nehmen und man fragt sie über Bitcoin, dann würden die ja wahrscheinlich 90% der Grünen sagen, Bitcoin verbraucht zu viel Strom. Genau. Und das ist wahrscheinlich nicht, also das ist halt nicht weit gedacht, sondern im Endeffekt fragt keiner von den Grünen, wie viel Strom verbraucht Fiatgeld. Und zum anderen haben sie nicht in ihrem Hinterkopf, dass Bitcoin-Mining dann meistens Strom verbraucht, wenn, also zum Beispiel aus Windkraft, wenn ein Überschuss da ist. Aber zu anderen
Zeiten. Ich meine, Mining fördert erneuerbare Energien, begrenztes Geld, reduziert den Überkonsum. Das ist genau das, was die Grünen wollen. Bitcoin ist eigentlich das perfekte Werkzeug für die Grünen, nur sie sehen es natürlich selbst nicht, weil sie nur auf der Oberfläche kratzen, das mitbekommen, was die Mainstream-Medien jedem sowieso erzählen, aber halt nicht tiefer schauen. Und das ist genau das Problem. Bitcoin ist ein komplexes Thema. Um es zu verstehen, musst du unglaublich viel Zeit aufwenden. Und nicht jeder hat das Interesse, momentan die Zeit aufzuwenden. Deswegen ist ja da musst du seinen eigenen Eingang in ein Rabbit Hole finden, ne, in den Kaninchenbau finden, um da wirklich auch Bock drauf zu haben, Interesse dran haben, diese Zeit zu investieren, sich mit dem Research zu beschäftigen, um das zu verstehen. Das muss jeder für sich selbst machen, der es verstehen möchte. Da führt kein Weg dran vorbei. Und in der Politik, glaube ich, ist es nochmal besonders wichtig und besonders kritisch, weil die mit so vielen Informationen und Entscheidungen konfrontiert werden, dass sie gar nicht dazu in der Lage sind, in diesen ganzen Themen so tief runterzugehen. Und bei Bitcoin schon mal erst recht nicht natürlich, ne, obwohl das ein unglaublich wichtiges Thema wäre. Wenn wir jetzt uns aber zum Beispiel mal die Grünen nehmen, bei den Grünen wissen wir, es gibt dort mehrere Bitcoiner, nur schon allein in der Bundestagsfraktion. Und ich bin mir sicher, wenn wir dann noch in die Landtagsfraktionen und in Regionalfraktionen reinschauen, dann haben wir wahrscheinlich mehrere hundert Bitcoiner allein bei den Grünen. Nur die kennen sich alle nicht, die sind nicht miteinander vernetzt, die wissen nicht, wie sie sich austauschen können. Und das Ziel ist es quasi, genauso wie du im Unternehmen eine Community hast, wo die Leute sich hinwenden können, wenn sie Fragen rund um Bitcoin haben oder Bitcoin-Research starten wollen oder sich einfach auch im Unternehmen mit dem Thema beschäftigen wollen und Ressourcen brauchen und sich dann auf die Bitcoin-Community sozusagen verlassen können, kann das genauso in der Partei entstehen. Ja, also sagen wir mal, die Grünen werden mit einer Entscheidung zum Thema Bitcoin konfrontiert. Was machen die momentan? Naja, die haben keine Anlaufstelle. Gut, jetzt gibt es halt den Bitcoin-Bundesverband als Anlaufstelle, wo sie sich hinwenden können, um Informationen einzuholen. Es gibt auch die ersten Politiker, die natürlich jetzt schon gesagt haben, endlich haben wir eine Anlaufstelle, wo wir hingehen können, ne? Um uns Informationen einzuholen, weil vorher gab es das einfach nicht. Aber was doch noch viel besser wäre, wenn sie innerhalb der eigenen Partei eine Anlaufstelle hätte, und zwar jede Partei eine eigene Anlaufstelle, in jeder Partei einen orangenen Block gibt, der immer größer wird und immer weiter wächst, weil dann kommen wir nämlich wieder in eine Situation rein, wo wir nicht dieses blöde Rechts-Links versus Libertär-Debakel haben, sondern dann wird der Staat endlich mal wieder runtergefahren auf ein gesundes Maß, dass er sich quasi im innere, äußere Sicherheit und von mir aus noch ein bisschen Infrastruktur, worauf sich die Leute halt auch immer einigen, was sie an sinnvolle Infrastruktur halten, was man gemeinsam finanzieren soll, wie auch immer, ja. Aber ansonsten hält er sich aus dem Leben der Leute raus, weil er es gar nicht finanzieren kann, und das ist natürlich auch was Bitcoiner nach und nach auch immer mehr verstehen und dann auch in der Politik voranbringen wollen. Dann kann sich die Politik wieder darauf konzentrieren, hey, wollen wir in die Zukunft vielleicht eher in die Richtung oder wollen wir vielleicht eher in die Richtung gehen, ja? Und nicht mehr so, nee, ich kenne die Wahrheit und so muss die Zukunft aussehen und alle anderen reden Scheiße, sondern man kann wieder in einen vernünftigen Dialog dann reingehen, weil man eine gemeinsame Grundlage hat, wo man die meisten Probleme schon gelöst bekommt. Und das ist ja das Thema Bitcoin Fixes. I mean, Bitcoin Fixes this. Bitcoin fixes a lot, nicht alles, aber Bitcoin fixes this, das passt schon sehr, sehr häufig. Und da können halt alle Parteien gemeinsam an einem Strang ziehen bei diesen Themen. Wenn sie halt natürlich, erst müssen sie Bitcoin verstehen, ne? Aber dafür muss halt einfach eine Community in den Parteien wachsen.
Ich hatte mal Tomik hier im Ferngespräch zu Gast und er hat auch im Endeffekt zu mir gesagt, ich mag dieses Bitcoin ist für alle da. Also du musst es natürlich akzeptieren, aber im Endeffekt spielt es für niemanden eine Rolle. Bist du rechts, bist du links, bist du libertär, du kannst damit tauschen, genauso wie du das mit Bargeld kannst. Und das ist etwas, wo er gesagt hat, das mag ich genau daran.
Ich glaube auch, wenn wir dieses Extreme, was wir momentan sehen, dieses so Ultra-Extreme nach links, so dass quasi Leute wie du und ich, die eigentlich immer in der Mitte waren, auf einmal irgendwie als Rechtsradikale bezeichnet werden. Ich glaube, das ist auch was Bitcoin ganz klar lösen wird.
Ja, ich hoffe es. Ich denke es. Ich habe der Fiat-Standard von Seyfedinamus gelesen und das ist noch dystopischer, als man es eigentlich erwartet. Also
Seyfedin ist auch eher dystopisch unterwegs. Ich habe da eine etwas positivere.
Ich mag ihn genau dafür, aber gut, müssen keine Buchbesprechung daraus machen. Aber ich sehe es halt tatsächlich so, dass sehr viel am Geldsystem hängt, ja. Sonst würde ich auch nicht so gerne so viel über Bitcoin reden. Sag mir mal zu der Gesetzeslage im Allgemeinen, ich bin gar nicht so tief da drin, ich beschäftige mich immer nur sehr, sehr ungern mit Gesetzesformeln und denke so, wenn ich es nicht mit dem logischen Menschenverstand greifen kann, dann finde ich, sollte das kein Gesetz sein, was überhaupt für irgendjemanden anwendbar ist. Was mir im Allgemeinen natürlich bekannt ist, dass es bei den meisten Deutschen so, Bitcoin ist nach einem Jahr hodeln steuerfrei und ansonsten, was gibt es eigentlich alles für gesetzliche Regelungen, die gerade Bitcoin im Weg stehen oder vielleicht auch besser sind, als sie woanders sind. Das mit dem ein Jahr steuerfrei ist, glaube ich, nämlich eine relativ positive Entwicklung im Gegensatz zum Rest der Welt.
Ja, genau. Also ich meine, da passiert einiges. Wir haben Mika auf der einen Seite, ne, wo natürlich Regeln gemacht werden darüber, unter welchen Bedingungen und mit welchen Informationen Geld nur versendet werden darf, unter welchen Parteien und sowas. Das ist natürlich schon eine gewisse Einschränkung. Ich meine, zum Glück sind sie jetzt da nicht so weit, dass das auch für Unternehmen gilt, sondern hauptsächlich nur für Finanzinstitute. Und da ist es natürlich vor allem halt für Innovationen und für Startups super schwierig, irgendwie eine Bitcoin-Lösung die halt custodial ist, irgendwie an den Start zu bringen. Und das ist ein bisschen schade. Man kann jetzt sagen, das ist vielleicht auch positiv fürs Ökosystem, weil dadurch halt vielleicht mehr Leute motiviert sind, Bitcoin in Bargeldform zu verwenden, anstatt über eine Bank, also über einen Custodian zu gehen. Dann haben wir aber natürlich solche Themen, Anforderungen wie ESG, was wir eben schon gesagt haben. Es muss halt ein ESG-Rating für Bitcoin geben und das ist halt vorgegeben. Es gibt wenn man Bitcoin irgendwie bei den vermögenswirksamen Leistungen mit beimischen möchte, geht das wohl aktuell nicht oder zumindest nicht steuerlich geltend, kann wohl nicht steuerlich geltend gemacht werden oder sowas, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ich bin da, ich muss zugeben, also das ganze Politik- und Gesetzesthema, das ist auch nicht so mein Ding. Und
Ich würde mich am liebsten
nach den zwei Jahren, also ich meine, ich habe das jetzt gemacht, die Initiative gestartet, um einfach eine Aktion hier zu haben, um einen Verband zu haben, damit ich als Unternehmer mein Risiko reduzieren kann. Ja, ich wollte diesen Verband nie leiten, ich wollte ihn auch eigentlich nie gründen, nur es gab es halt nicht und irgendwer muss das halt jetzt mal machen. Aber ich würde mich da am liebsten auch in den nächsten ein, zwei Jahren wieder zurückziehen und einfach nur simples Mitglied sein und nicht irgendwie hier im Vorstand sozusagen vorhampeln und da aktive Lobbyarbeit machen. Ich bin Unternehmer und ich will mich aufs Unternehmertum konzentrieren natürlich. Deswegen, ich glaube, da bin ich vielleicht nicht der ganz so richtige Ansprechpartner für so die ganzen rechtlichen und gesetzlichen Details.
Ich habe halt gedacht, weil du Unternehmer bist, weißt du in bestimmten Richtungen, wie das geht.
Ich weiß natürlich, die Themen, die für mich relevant sind, ist hauptsächlich Mika. Genau. Ne? Also da kenne ich mich natürlich aus, da haben wir unseren Rechtsbeistand. Das sind Themen, wo wir auch eine Vorstellung mittlerweile, eine grobe Vorstellung davon haben, was wir ändern würden oder beziehungsweise was wir halt auf unserer Seite machen müssen, um da entsprechend nicht in die Falle zu tappen, dass wir regulationspflichtig werden sozusagen.
Ja. Steckst du in dem Thema da drin, wie es funktioniert? Ich habe mich schon ein paar Mal darum bemüht, ob ich irgendeinen Experten für ESG, also vielleicht für die Zuschauer, nicht wissen, es heißt Environmental Social Governance und es ist eine Regulierung, die im Grunde genommen für buchstäblich alles sagt, dass man da zertifiziert sein muss, um da auf eine gewisse Art und Weise compliant zu sein. Ich habe zwar schon mal privat Antworten darauf bekommen, wie was funktioniert, aber ich habe noch niemanden leider bekommen, der mir da fachlich sehr, sehr gut mit Gesicht zeigen im Ferngespräch mich darüber aufklären könnte. Das würde mich interessieren. Aber bei Bitcoin gerade stelle ich es mir halt besonders schwierig vor. Und weil das, ja, ich finde es schon allein schwierig zu definieren, was ist Bitcoin überhaupt? Ganz so einfach ist diese Frage nicht beantwortbar. Und bei Gold kann ich sagen, es ist ein chemisches Element. Bei Bitcoin ist es Code und funktioniert wie ein Kontenbuch. Aber
pass auf, jetzt geht's noch weiter. Was ESG ist, was ESG ist und wie man ESG überhaupt bewerten soll und welche Faktoren da reinfließen, das weiß kaum jemand und hat da irgendwie eine Vorstellung von, weil da ist so viel Abhängigkeit von subjektiven Perspektiven darauf, welchen Einfluss, welche Entscheidungen auf irgendwie die Umwelt und soziale Faktoren hat, dass es da keinen Standard oder sowas für bisher gibt. Und das ist so, glaube ich, auch die große Schwierigkeit, weswegen du da keine konkrete Antwort bekommst, weil es keine Standards dafür gibt. Es aber irgendwie gesagt wird, es muss halt irgendwie, ja, Unternehmen müssen darstellen, wie ESG-freundlich sie sind, also wie umwelt- und sozialfreundlich sie sind, ganz grob gesagt. Und das mit allen Aspekten, die sie in irgendeiner Art und Weise in ihrem Business berühren. Und wenn du natürlich Bitcoin auf die Bilanz legst oder als Zahlungsmittel annimmst, dann fließt auch Bitcoin in die Unternehmens-ESG-Bewertung mit rein. Und dafür braucht natürlich Bitcoin irgendwelche Parameter, ESG-Parameter, die für die Unternehmens-ESG-Bewertung dann zur Hand genommen werden können für die Berechnung.
So, und ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ihr nicht da wärt und Leute ein bisschen darüber aufklären, dann wird wahrscheinlich dieses Totschlagargument kommen, Bitcoin verbraucht zu viel Strom, deswegen ist es CO2-unfreundlich und deswegen senkt das ESG-Kriterium.
Dann geht da vielleicht auch keiner in den Diskurs mit irgendeiner Instanz, die da so ein ESG-Rating rausbringt, und das darf genau nicht passieren, ne? Also wir müssen natürlich schauen, dass dieses ESG-Rating so objektiv wie möglich ist, und da ist es natürlich gut, wenn es dann auch eine Pro-Bitcoin Einheit oder Entität gibt, die Trust ist vielleicht das falsche Wort, aber einen gewissen Rückhalt und eine gewisse Schlagkraft besitzt, dadurch, dass sich halt viele zusammengetan haben, und dann kann man auf die Art und Weise dann auch einen Gegenpol aufbauen, um eine potenziell eventuell eher kritische ESG-Bewertung von Bitcoin auch umzudrehen und dem entgegenzuwirken.
Es wird vielleicht im Laufe des der Tage und Wochen, nachdem das Ferngespräch online ist, irgendwann der Kommentar auftauchen. Und deswegen sollten wir die alle sowieso überhaupt ignorieren und nur anonym miteinander peer-to-peer mit Bitcoin handeln. Ja, ja. Ich verstehe das Argument dahinter, weil man keine Lust hat, von sowas was reguliert zu haben. Nichtsdestotrotz es ist halt da, ne? Also ob man es ändern kann, also wenn man im Sozialismus lebt, ist es vielleicht immer noch nicht die allerbeste Idee zu sagen, ja, wir tun einfach so, als wäre es nicht der Fall. Sondern dann versucht man wenigstens ein paar Steine in den Weg zu legen.
Aber ich meine, das Ding ist halt am Ende, Kollektive brauchen wir so oder so. Die Frage ist halt, wie gestalten wir unsere Kollektive, ja? Und können wir sie nicht noch besser gestalten, als sie momentan gestaltet werden? Momentan, klar, wir geben den Kollektiven das Geldmonopol, was ein Riesenproblem ist und was dazu führt, dass diese Kollektive innerhalb die völlig falschen Anreizmechanismen haben und sich wie ein Krebsgeschwür ausbreiten in alle Bereiche des Privatlebens auch sozusagen, ne, weil sie halt einfach das Budget dafür haben und das hergeben können. Aber ich glaube, deswegen sollte man nicht einfach einen grundsätzlichen Hass auf alle Funktionäre innerhalb dessen haben, sondern es gibt ja auch Leute oder Funktionäre innerhalb dessen, die was Positives bewirken wollen, die was verändern wollen, ne? Und das ist nicht einfach und es ist auch super schwierig und die Anreizmechanismen, die sind halt einfach falsch gesetzt. Aber ich glaube, jetzt einfach hinzugehen und zu sagen, ich hasse einfach jegliches Kollektiv und der Staat muss komplett abgeschafft werden, ist zum einen nicht nur eine Ignoranz der aktuellen Situation, der man dann sagt, okay, die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, dann muss ich halt auswandern, ja, aber gut, dann gehe ich halt in ein anderes Kollektiv rein, ja, okay, wo gehe ich hin? Ja, dann gehe ich auf ein Boot, da habe ich kein Kollektiv mehr, mit dem ich mich beschäftigen muss. Klar, kannst du auch machen, nur ist es dann halt noch irgendwie ein erfülltes Leben. Willst du nicht vielleicht auch in einem Kollektiv zusammenleben? Weil ich persönlich möchte es halt auch ganz gerne in einem Kollektiv zusammenleben, weil es ist angenehmer auch.
Nur wie gestaltet es? Die Frage ist nach dem Zwang. Also den Staat, den kann ich, also es geht ja nicht darum, ein Individuum zu sein, das komplett abgekapselt von jedem anderen Lebewesen, sondern es geht ja im Endeffekt darum, dass ich mir freiwillig meine Community, mein Kollektiv aussuchen kann. Genau. Und deswegen ist ja die Idee, Staat abschaffen, sagt sich halt plakativ leichter, als zu sagen, ich möchte im Grunde genommen sowas wie das Europa der 1000 Lichtensteine. Ja, das ist schon die Idee dahinter.
Ja, klar.
Ich mag den Staat nicht und finde alles, was der Staat macht, scheiße. Es sagt sich halt leichter, als zu sagen, ich möchte eine maximale Dezentralisierung bis auf eine Größe, die dann jede Dorfgemeinschaft selber bestimmt. Das ist aber im Endeffekt,
ich meine, selbst wenn du die selbst wenn du dir jetzt zum Beispiel sowas anschaust, wie wir möchten Handel betreiben und brauchen irgendwie eine Rechtsgrundlage und sagen, okay, wir verlassen uns nicht auf den Staat, sondern wir bauen halt eine Handelsföderation auf, wo wir halt natürlich darüber Trust und eine Rechtsgrundlage schaffen, indem du halt irgendwie Drohungen von Ausschuss und so weiter hast, wenn du dich nicht entsprechend der Regeln verhältst. Ne? Aber da hast du dann ein Kollektiv, was mehr so auf virtueller Ebene funktioniert. Das kann man gut machen. Aber du hast damit nicht das territoriale Gewaltmonopol gelöst. Und ich glaube, und das ist wahrscheinlich so das Hauptproblem, was ich zumindest auch immer in Diskussionen mit ultraradikalen Libertären habe. Ich möchte kein Bürgerkrieg vor meiner Tür um das territoriale Gewaltmonopol haben. Und einen Rechtsraum für physische Güter und Eigentum auf Land braucht nun mal ein territoriales Gewaltmonopol. Weil wenn du das nicht hast, dann hast du automatisch Bürgerkrieg von mehreren potenziellen Gewaltmonopolen, die das Gewaltmonopol erreichen wollen. Weil nur so kannst du quasi Eigentum durchsetzen. Oder du bist direkt dein komplett eigenes Gewaltmonopol und jeder ist komplett unabhängig voneinander, muss sich aber natürlich dann verteidigen und seine eigenen Waffen zulegen. Also ich glaube, so eine Art Verteidigungsmechanismus, eine Art Gewaltmonopol, was halt für innere und äußere Sicherheit sorgt, das ist schon etwas, was als Kollektiv grundsätzlich Sinn macht. Nur natürlich in Form von 4.000 kleinen Liechtensteins und nicht in so großen Konstellationen, wie wir das momentan sehen, mit Megastaaten.
Also, aber der Punkt ist, wenn du ein Monopol befürwortest, dann geht das automatisch in die Richtung, dass du nur noch ein Gewaltmonopol hast. Dann führt dich der logische Endgedanke in den eine Weltstaat.
Nee, du hast ein Gewaltmonopol in dem bestimmten Territorium, aber du hast ja ein komplett anderes Gewaltmonopol.
Ja, aber dann ist die Frage, wie groß ist das? Dann könntest du ja theoretisch bis runter zum Individuum gehen.
Genau, kannst du theoretisch, und deswegen ist natürlich Segregationsrecht ein wichtiges Thema überall und immer, weil wenn du natürlich irgendwie unzufrieden bist, auch als Dorf, als Stadt, als Gemeinde, dann solltest du das Recht haben, dich quasi von den Gesetzgebungen, die dir andere auferlegen, auszuschließen. Nur da musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du selbst quasi deine eigene innere und äußere Sicherheit irgendwie regelst.
Klar.
In diesem Fall den Rechtsraum aufbaust. Ne? Das ist was. Und dann kann man den gestalten, wie man möchte. Wenn man das irgendwie in der Gemeinschaft anders gestalten möchte, als es die Gemeinschaft drumherum macht, oder sogar als Individuum, dann sollte man das Recht dazu haben, ganz klar. Nur ob
an diesem Punkt weiterhilft würde ich
oder was bringt.
An diesem Punkt würde ich dann halt einfach nur nicht versuchen, den Begriff Monopol zu vermeiden, weil das ist dann eben gerade keins mehr.
Ist aber schon ein Monopol,
wir geraten jetzt nur, in eine semantische halt Debatte.
Das glaube ich auch, weil es ist ja schon in dem Moment, du lässt ja keinen anderen Gewaltmonopolisten an der Stelle zu, es sei denn, es gibt eine Gruppe von Leuten, die sagen, hey, unser Territorium, wir wollen das anders regeln, wir spalten uns ab und schaffen unsere eigenes Gewaltmonopolisten sozusagen in dem Territorium.
Ich würde sagen, schließen wir dieses Thema mal ab und lassen das jetzt einfach mal so stehen, weil ich glaube, über Anarchie versus Minimalstaat könnten wir jetzt noch 5 Stunden debattieren und ob
morgen
wir
damit Mises zu einem
darüber, das ist mein Kernthema, diskutiere ich immer sehr gerne, liebend gern und sehr lang. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der mir von dir sehr gut gefallen hat, und zwar warst du bei einem, es war bei 21, glaube ich, beim YouTube-Kanal und hast auf der Straße Leute zur Inflation befragt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, war ein schönes Thema, und du hast den Leuten so angemerkt, sie verstehen das Kernprinzip, ob sie das jetzt ökonomisch akademisch durchdacht darstellen, sei mal dahingestellt. Es gab Leute, die auch gesagt
haben, überraschend viele tatsächlich, die das einigermaßen gut erklären könnten.
Also, worauf ich jetzt anspiele, ist der Unterschied zwischen Preissteigerung und Geldmengenausweitung. Geldmengenausweitung genannt haben, aber die Mehrheit hat Preissteigerung gesagt, was ja nicht direkt falsch ist, sondern es ist eine Grundlagendebatte, worüber man diskutiert. Mhm. Aber Mir hat das im Allgemeinen ganz gut gefallen. Du schienst da drin auch eine Form der Erfahrung zu haben. Also mir hat es Spaß gemacht, das zuzugucken. Hast du da noch mehr Projekte vor?
Mal schauen. Also ich habe ja noch so eine Foodtour gemacht, eine Lightning-Foodtour, wo wir quasi Restaurants und Fitnessstudios getestet haben, die Lightning-Zahlungen akzeptieren. Also ich habe schon Lust, das in nächster Zeit nochmal so ein bisschen öfters zu machen. Und mal gucken, aber nur wenn ich jetzt gerade Lust habe. Ich kann mir gut vorstellen, nächstes Jahr im Sommer nochmal eine Umfrage in München zu machen in der Innenstadt. Aber ich will mich momentan so ein bisschen mehr auf Unternehmer konzentrieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf meinen 21 Fokus YouTube-Kanal geht, da ist jetzt ein Video online.
Hast du es mir vorweggenommen.
Wo ich eine Umfrage auf der Bits and Pretzels, also einer Startup-Konferenz zu Bitcoin mache und frage die Startups, frage, wie sie zu Bitcoin stehen und wie sie mit auch der Inflation umgehen, vor allem wenn sie Investitionen eingesammelt haben und die über einen längeren Zeitraum von ein paar Jahren ausgeben wollen, wie sie sich dann auch dagegen Inflation schützen, ob Bitcoin eine Lösung ist, war auf jeden Fall spannend, da die Antworten zu sehen.
Mhm. Das verlinken wir, also 21 Fokus Podcast verlinken wir definitiv auch in der Videobeschreibung. Habe ich nämlich in Vorbereitung ein bisschen reingeschaut. Das war schon einigermaßen spannend, was andere Leute so zu erzählen hatten, wie sie damit gestartet sind und wie im Allgemeinen ihr Werdegang war. Eine Sache wollte ich noch ansprechen. Das war das, was ich auch ganz am Anfang, glaube ich, dann verwechselt hatte mit Tidebinder, und zwar valueofbitcoin.com. Das ist noch eine Zusatzseite, mit der du ebenfalls Promotion machst für willst du da noch was zu sagen? Die Seite ist im Aufbau, ja, genau. Ne? Community Building, genau.
Genau, also im Endeffekt, also ich versuche natürlich möglichst meine eigenen Kunden für Tidebinder auch mit voranzubringen oder mit aufzubauen, indem ich Unternehmen ermögliche, Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren. Und dafür muss natürlich grundsätzlich irgendwie Bitcoin voranzubringen relevant und Community Building relevant. Deswegen baue ich halt die politischen Communities bei dem Bitcoin-Bundesverband, beziehungsweise ich, was heißt bauen? Ich sehe eigentlich nur die Samen, dass halt Communities entstehen sozusagen, ne, und bringe die Ideen und meine Erfahrungswerte und wie andere es gemacht haben, was ich mitbekommen habe, das teile ich halt einfach mit denen. Und das Ganze mache ich halt auf der Unternehmerebene mit 21 Fokus und für Corporate Plebs, das, was ich eben meinte, ne, wenn man halt in einem Konzern arbeitet und möchte dort Bitcoin voranbringen, da ist Value of Bitcoin eine ganz gute Anlaufstelle, weil wir da quasi so ein konzernübergreifendes Netzwerk aufbauen, damit der Erfahrungsaustausch da vorhanden ist, dass die Projekte, also der ein oder andere schafft es halt, Projekte umzusetzen oder jemanden zu überzeugen, Research-Budget zu allokieren oder eine Community relativ groß aufzubauen und sowas. Und diese Best-Practice-Austausch, den wollen wir sozusagen fördern und schauen, dass sich die richtigen Leute miteinander vernetzen und sich dabei gegenseitig helfen können, in ihren Unternehmen die Initiativen, Bitcoin-Initiativen voranzutreiben. Genau, das findet man unter valueofbitcoin.com.
Mhm. Wenn ich vor Ort Leute auf Meetups oder sowas getroffen habe oder auch auf Bitcoin-Konferenzen oder sowas, waren oft Leute dabei, die mir so gesagt haben, ich bin auf das Thema Bitcoin gekommen, fand das ganz interessant und ich habe mich erstmal ein Jahr lang damit beschäftigt, nur Bücher zu lesen, Podcasts zu hören oder Dinge auszuprobieren, bevor ich da tatsächlich reingestiegen bin und mich mit anderen Leuten unterhalten habe. Und ich finde das teilweise sogar schon fast die falsche Herangehensweise, weil ich es kommt natürlich drauf an, wie introvertiert oder extrovertiert man ist, aber ich denke so, die 21 Community ist da ganz, ganz stark. Da braucht man im Grunde genommen ja auch nicht viel mehr als man joint in irgendeine Telegram-Gruppe. Jetzt wechseln viele auf Signal, aber da geh vor Ort und genau. Mein T-Shirt ist vom MMT im Saarland.
Sehr gut.
Und ich habe sogar meinen eigenen Namen drauf.
Wow, sehr gut. Das habe ich nicht mal.
Jawohl, MMT Team Trier. Wir sind auch Erster von hinten geworden. Und
beste Einstellung.
Ja. Also die Leute, die zum ersten Mal auf so ein Meetup kommen, die sind fast immer schon einigermaßen gut vorbereitet. Aber erlebst du das genauso? Punkt ist oft so, jemand kommt nicht auf ein Meetup und sagt zuerst mal, kannst du mir erstmal die Grundlagen beibringen? Es ist eher selten, sondern die Leute haben meistens erstmal ein Jahr lang Podcasts gehört oder sich alles Mögliche reingezogen und erstmal in ihrem stillen Kämmerlein für sich versucht, sich das Ganze klar zu machen. Oder was wäre deine Empfehlung? Also meine Empfehlung ist es, direkt mit Leuten zu sprechen, weil dann denke ich immer, da habe ich doch Experten vor Ort, die können mich direkt auf die richtigen Fährte führen. Mein Gefühl.
Ja. Okay, klar, natürlich. Also du kannst quasi ins Selbststudium gehen oder du holst dir Hilfe bei anderen, die dir sagen, hey, pass auf, das ist doch irgendwie zu der Frage, würde ich dir das empfehlen oder dir das durchlesen, da sparst du dir natürlich einiges an Zeit. Das würde ich definitiv schon empfehlen, aber vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu sagen, kauf dir erstmal was. Es gibt auch viele, die sagen, oh, ich will mich erstmal damit beschäftigen und lesen dann ganz viel.
Ja, erstmal. Halt
oder manchmal schieben das Lesen erstmal sogar noch vorn weg. Aber ich glaube, wenn du direkt gekauft hast und was hast, dann hast du auch noch viel größeres Interesse, dich damit zu beschäftigen. Also ich gehe mittlerweile hin, ich sage jemandem, okay, wenn du es gekauft hast, dann kannst du gerne zu mir kommen und Fragen stellen. Aber vorher brauchst du mir nicht mit Fragen kommen mehr. Weil ich merke, okay, wenn die nicht selbst nicht gekauft haben und die kommen dann mit einer Frage, dann ist danach das Thema wieder gegessen und sie ignorieren es dann weiter. Und da verschwende ich dann meine Zeit, da habe ich dann keine Lust mehr drauf. Deswegen sage ich mittlerweile sogar nur noch, okay, wenn du Fragen hast, kein Problem, ich helfe dir gerne, aber nur wenn du mir auch zeigst, dass du Bitcoin gekauft hast.
Ja, ich verstehe den Ansatz.
Das muss ja nicht mal Safe-Custody sein, ne? Ich empfehle denen dann halt 21 Bitcoin oder 21 Bitcoin. Das ist eine Custodial-Lösung, super easy zu benutzen, funktioniert easy. Und dann kann man sich von da aus dann weiterbilden. Aber sobald sie was haben, dann bleiben sie nämlich auch dran aus Erfahrung.
Ich verstehe den Ansatz, weil ich habe keine Lust, im Vorfeld 400 Gegenargumente erstmal zu bewältigen.
Genau. Und,
ich denke mir so, ja, das führt mich ja doch nicht weiter, aber ich stecke immer noch drin und irgendwie habe ich auch die Illusion, ich könnte verhindern, dass im nächsten Bullenmarkt nicht wieder Millionen Leute ankommen und einen zu Shitcoins fragen. Aber es wird wahrscheinlich wieder so kommen, so wie es
ist. Ja, und jetzt muss man natürlich auch unterscheiden, ne? Also du als YouTuber beziehungsweise als Podcaster und ich auch genauso, ich glaube, wir haben da schon eine Verantwortung. Aber wie soll ich sagen? Das kritisch zu betrachten, das macht schon Sinn, ja, grundsätzlich.
Jetzt quatschen wir dann ungefähr eine Stunde. Ich wollte langsam zum Ende kommen. Wenn du mir so eine, wie ich es gerne jeden frage, eine Zukunftsprognose aus dem Bauchgefühl herausgeben würdest, so was denkst du, was erwartet uns in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Was sind quasi deine, was wäre dein Worst-Case-Szenario, was wäre dein Best-Case-Szenario, was erwartet die Gesetzgebung und die Adaption von Bitcoin in der absehbaren Zukunft? Ich weiß, Glaskugel und so, aber das ist immer etwas, wo ich denke, da, wo die Leute ein bisschen am Zahn der Zeit sind und etwas bewegen können, da hast du ja sicherlich ein Bauchgefühl, was du gern erreichen würdest und was du befürchtest, was eintreten könnte.
Genau, also ich meine, so Worst-Case-Szenario, damit können wir mal anfangen, um dann positiv zu enden.
Genau.
Also Worst-Case-Szenario wäre für mich, wenn Bitcoin, vor allem aber auch Lightning und grundsätzlich die Zahlungsabwicklung über Bitcoin so stark runterreguliert wird oder so stark reguliert wird, dass du quasi richtig Schwierigkeiten bekommst, Bitcoin noch als Bargeld zu verwenden, dass die Interoperabilität mit der Bargeldverwendung von Bitcoin, also private Nodes und Business Nodes und so weiter, mit den ganzen Finanzinstituten nicht mehr kompatibel ist, weil die irgendwelche Travel Rule Anforderungen haben, die von privaten Nodes nicht erfüllt werden können oder was weiß ich auch immer, ja. Da gibt's einiges an Risiken, wo wir tatsächlich ein Potenzial oder wo ein Potenzial vorhanden ist, dass es zwei Lightning-Netzwerke geben wird oder zwei Bitcoin-Netzwerke mit On-Chain und Lightning. Eins quasi, was halt die ganzen Finanzinstitute betreiben und eins, was halt dann Cash von den Privatpersonen betrieben wird und die dann irgendwie immer weniger interoperabel miteinander werden. Oder interoperabel in dem Sinne, dass sie halt sich gegenseitig oder dass vor allem die Finanzinstitute das Cash nicht mehr akzeptieren. Ne? Das ist, meine ich, mit Interoperabilität. Nicht, dass die Protokolle sich ändern. Und da sehe ich schon eine gewisse Gefahr, wo die Regulatorik da viel bewirken kann, wo wir entgegenwirken müssen, zumindest in Europa. Und grundsätzlich auch mit der Travel Rule, also in den USA gibt es ja da auch schon einige Initiativen und auch Lobby-Initiativen, die da aktiv auf die Gesetzgebung einwirken. Und das wollen wir natürlich hier auch machen, genau auf die gleichen Themen sicherzustellen, dass genau dieses Worst-Case-Szenario nicht eintritt, ne? Dass man halt sowohl Bitcoin für über die Bank, also als Buchgeld, aber auch als Bargeld problemlos verwenden kann und beides miteinander kompatibel ist. Ich finde, denke, das hängt aber auch ein bisschen von der Gesellschaft ab, wenn die Gesellschaft sich halt gegen diese Finanzüberwachung wehrt. Solange sie das nicht macht, wird das wahrscheinlich auch von der Gesetzgebung her sehr schwierig sein, da gegen vorzugehen, nur als Unternehmerlobbyverband. Das muss wahrscheinlich auch durch die ganze Gesellschaft, muss so ein Ruck gehen. Von wegen so, hey, es kann ja nicht sein, dass ich hier komplette finanzielle Transparenz habe und dass irgendwie der Staat genau weiß, wie viel ich hier habe und wofür ich mein Geld ausgebe. Und ich aber keine Ahnung habe, was der Staat eigentlich an Geld hat und wofür der es ausgibt und das nur sehr oberflächlich transparent ist, aber im Detail gar nicht nachvollzogen werden kann. Das kann ja wohl irgendwie nicht sein. Und dann glaube ich, also wenn wir das haben, dann ist diese Gefahr definitiv abgewendet, komplett abgewendet. Und das Best-Case-Szenario ist natürlich ganz klar, dass wir jetzt in die Phase des Fiat-Sterbens übergehen und dass dadurch natürlich auch die Nachfrage von Bitcoin als Zahlungsmittel massiv steigt, weil natürlich Bitcoin automatisch immer mehr verlangt wird. Und je mehr Bitcoin, das ist ja auch so das Ding, ne? Die Leute denken immer so, ja, irgendwie die Leute wollen mit Bitcoin zahlen. Dadurch entsteht quasi auch ein Angebot für Bitcoin-Zahlungen bei den Händlern. Aber eigentlich ist es so, die Händler müssen Bitcoin haben wollen. Ja, je mehr Händler Bitcoin haben wollen, und das entsteht natürlich dadurch, dass es das Fiat-System oder die Fiat-Währungen immer weiter an Wert verlieren und in die Abwärtsspirale hineingehen. Aber je weiter das voranschreitet, desto mehr Potenzial und vor allem desto mehr Nachfrage sehe ich dann entsprechend auf der Unternehmer- und auf der Privatseite, um genau Bitcoin nicht nur zu kaufen, sondern zu empfangen für die Leistungen, die man erbringt.
Daniel, ich danke dir für das Gespräch.
Danke dir.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.